Sie hat wirklich keinen Sinn mehr gesehen, dem, was sie macht, auch im Leben. Sie hat nicht mal mehr in die Küche stehen, also daheim ihre eigene Küche.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Eine Karriere in der Küche verläuft katastrophal. In dem Fall geht es um eine junge Köchin, wir nennen sie jetzt Sina Jöhl. Und sie hat an eine grosse Karrierechance geglaubt, aber das genaue Gegenteil davon erlebt. Dein Fall, Jasmin Helbling, heisst «Eine junge Köchin gerät in Teufels Küche». Und da drin hast du den Fall beschrieben. Zuerst mal, wer ist denn Sina Jöhl?
Sina Jöhl ist 28, wohnt mit ihrem Mann in der Ostschweiz und hat im November ihr erstes Kind bekommen. Mhm. Und sie ist gelernte Köchin mit viel Erfahrung in der Gastro. Das ist für den Artikel wichtig.
Das ist jetzt einfach der Stand heute.
Genau.
Aber was ist ihr dann passiert?
Angefangen hat die ganze Geschichte schon im Herbst 2021. Dort war sie 25 und hat in einem Hotel geschafft am Vierwaldstättersee. Ist eigentlich auch sehr happy gewesen dort, aber eines Tages ist eine Frau vorbeigekommen und hat sie versucht abzuwerben. Mhm. Und zwar für ein anderes Gastrounternehmen, das ist auch recht bekannt in der Zentralschweiz. Und die wollten einen Ableger eröffnen und haben eine Küchenchefin gesucht.
Mhm. Das wäre also quasi wie die grosse Chance gewesen für sie, einen Karriereschritt zu machen.
Genau, das ist eigentlich ein Aufstieg. Sie ist, wie gesagt, Köchin. Küchenchefin hat viel mehr Verantwortung und darum hat ihr das geschmeichelt. Sie hat dann aber trotzdem abgesagt zuerst. Mhm. Weil eben 2021 war das Jahr, gewesen, wo immer noch Corona war, was natürlich doppelt schwer ist in der Gastro. Sie hat auch lange keinen Job gehabt, 2020. Und darum ist das Risiko zuerst zu gross
gewesen. Also ein bisschen so wie ein Gang aufs Glatteis raus und nicht genau wissen, was einen wartet. Aber sie hat dann doch noch zugesagt.
Ja, genau. Und zwar ist die Frau, die sie abwerben wollte, sehr hartnäckig geblieben. Die ist zurückgekommen und hat ihr das gleiche Angebot nochmal gemacht, ein paar Monate später. Und dort hat sie dann gefunden, hey, wieso nicht? Ich probiere das doch.
Mhm. Also jetzt eben nimmt sie die Chance wahr und fängt an mit der Arbeit an dem neuen Job. Was gibt es da alles zu tun?
Viel. Viel und ein bisschen anders als gedacht am Anfang. Sie hat Anfang 2022 gestartet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Resti sollte im Frühling auftun, das hat sich aber verschoben. Das heisst, sie hat noch nicht im Restaurant selber können arbeiten. Hat aber sehr viel Vorbereitung gemacht, ist dann so ein bisschen Mädchen für alles geworden. Also sie hat die Richtung geplant, Personal eingestellt, die Speiskarte designt, Menüs entworfen, Arbeitspläne aufgestellt, also alles Mögliche. Mhm. Und sie hat mir auch gesagt, das Restaurant ist ein richtiges Baby geworden für sie, wo sie so von Anfang an hat können begleiten.
Es klingt einfach noch wahnsinnig viel Arbeit. Und irgendwann mal fangen dann aber auch Probleme an. Mit was denn?
Ja, die haben leider so ein bisschen mit der Eröffnung vom Restaurant angefangen. Also mit dem, wo sie eigentlich darauf gewartet hat und auch darauf hingelangt hat. Es ist dann aber so gewesen, dass im Juni, wo es aufgetan hat, einfach extrem viele Leute gekommen sind. Weil eben, man hat den Namen kennt. Das hat eine schöne Sonnenterrasse gehabt, die war immer bumsvoll gewesen. Es war aber ein kleines Team, das den Andrang fast nicht hat können stemmen. Und so sind einfach alle ständig am Arbeiten gewesen. Sie hat mir ihre Stempelblätter gezeigt und darauf sieht man, in der zweiten Juniwoche hat sie 7 Tage am Stück gearbeitet, immer zwischen 11 und 13 Stunden. Und auch bis Ende Monat ist der Schnitt immer so bei 11 Stunden gelegen. Sie hat kein einziges Wochenende frei gehabt. Und wenn sie mal einen Tag unter der Woche gehabt hat, hat sie dort auch Büroarbeit heimgenommen. Hat ihre Freund kaum noch gesehen, hat keine Zeit mehr gehabt für Hobbys.
Es klingt eigentlich nach etwas, was die Leute ja glücklich macht, wenn sie das Restaurant aufmachen, wenn sie viele Leute haben. Aber das wiederum zu kompensieren mit dem, was Arbeitsbelastung ist, das ist wahnsinnig. Wie hat sich dann das ausgewirkt auf sie?
Ja, ich glaube, zuerst hat sie den Drive eigentlich noch cool gefunden. Also es ist etwas los und ich bin da in der Mitte vom Geschehen. Aber auf lange Zeit wird es natürlich zu viel. Mhm. Und es hat sich dann zugespitzt. Es sind 2 von 3 Küchenangestellten krank geworden. Im Juli ist zwar die Überzeit ein bisschen besser geworden, aber es hat dann auch noch Konflikte im Team gegeben. Okay. Und zwar mit einem anderen Angestellten. Ja, dort hat sie gesagt, sie hätte das Gefühl gehabt, dass er sie als Chefin nicht akzeptiert. Also weil sie so jung ist, weil sie eine Frau ist wahrscheinlich auch. Er hat sich quergestellt immer wieder, hat ihre Anweisungen nicht respektiert und die Situation hat sich immer mehr zugespitzt und ist dann eskaliert. sie hat mir noch einiges erzählt, was ich nicht habe schreiben konnte, einfach weil wir es nicht beweisen können, weil wir ihn nicht konfrontiert haben, aber es hat sehr heftig getönt und das hat ihr natürlich komplett auf die Psyche geschlagen.
Ein kleines Team, das auch noch Probleme hat miteinander. Jetzt eine Person haben wir bis jetzt noch ausgelassen, nämlich ein Chef. Wird ja die Sina Jöhl auch haben.
Ich habe ihn Bruno Odermatt genannt. Ich muss vielleicht noch sagen, die Namen sind beide anonymisiert, um Persönlichkeiten zu schützen. Und ja, sie hat ihn auf das angesprochen, sagt sie, mehrfach, immer wieder. Also einerseits auf die Überlastung und andererseits auf den Konflikt. Er hat aber nicht darauf reagiert. Mhm. Oder hat den Ball zurückgespielt. Er hat gesagt, du bist Küchenchefin, du hast sie in der Hand, das gehört auch zum Führen.
Mhm. Also das hat jetzt mit dem Konflikt mit der anderen Person, die auch angestellt war, zu tun.
Genau.
Und die körperlichen Folgen hat er auch keine Stellung genommen dazu.
Ja, es ist noch schwierig. Ich habe dann natürlich auch versucht, ein Statement zu bekommen von ihm. Das war nicht ganz einfach gewesen. Er hat zuerst gar nicht reagiert und irgendwann hat er dann gesagt, das Verfahren laufe noch. Er will keine Auskunft geben. Es ist aber für meine Recherche halb so schlimm gewesen, weil es gibt recht ausführliche Gerichtsakten, wo seine Seite natürlich auch geschildert ist. Und dort sagt er einfach immer wieder, dass sie gar nicht auf ihn zukommen sei. Es hätte die Gespräche nicht gegeben. Er hätte von ihrem Gesundheitszustand nichts gewusst, sagt er zuerst. Und später sagt er dann, wenn es ihr so schlecht gegangen ist, hätte das nichts mit dem Büro zu tun gehabt.
Mhm. Gesundheitliche Folgen, also es ist eigentlich ein Burnout, das sie hatte, ist das richtig?
Ja, wahrscheinlich. Es ist nie diagnostiziert worden als Burnout, aber sie hat sicher wahnsinnigen Stress gehabt. Das hat sich irgendwann in Migräne geäussert, in Panikattacken. Sie hat kaum noch schlafen können, hat kaum gegessen, ist irgendwann nur noch 39 Kilo gewesen. Und sie ist zwar eine kleine, feine Person, aber 39 Kilo ist extrem wenig. Ich glaube, irgendwann ist sie dann auch so nervös und angespannt gewesen, dass sie hat müssen erbrechen, bevor sie geschafft hat am Morgen. Einfach weil sie so Angst gehabt vor dem Konflikt wieder. Und ja, über längere Zeit geht das nicht gut. Ihre Freund hat dann auch immer wieder gesagt, hey, nimm dich draus, nimm ein paar Tage frei. Das hat sie auch versucht. Aber leider zumindest im Sommer, da hat es dann geheißen, in der Hochsaison können wir das nicht machen. Und ja, zu einer Psychologin ist sie eigentlich erst nach dem Gespräch mit ihren Eltern gegangen.
Mhm.
Also sie hat mir erzählt, ihre Mami hat sie dann beim Abschied hat in die Augen geschaut und gesagt, stopp, jetzt geht es nicht mehr weiter, so musst du etwas machen.
Und sie hat der Mami gefolgt?
Sie hat gefolgt, ja, dort hat sie dann das erste Mal eingeleuchtet. Und also, wo sie mir das erzählt hat, ist mir dann auch recht eingefahren. Und ich glaube, sie ist einfach eine Person, sie hat sich mega durch das definiert in der Gastro zu sein. Sie hat das auch schon als Kind, hat sie in einem Bergrestaurant geholfen für ein bisschen Sackgeld. Sie hat das eigentlich immer gerne gehabt, wenn viel los ist, wenn es so ein bisschen wuselig ist und hat einfach selber fast nicht können glauben, dass ihr jetzt plötzlich so schlecht geht in ihrem Traumjob. Und ja, ist dann eben bei dieser Psychologin gewesen und die hat eigentlich auch wollen, das Burnout abklären, aber Sina Jöhl hat das gar nicht zugelassen. Ich habe gesagt, nein, ich habe kein Burnout. Ich brauche jetzt mal kurz ein paar Tage Auszeit. Dann ist sie krankgeschrieben worden für 2 Wochen. Und sie hat das Gefühl gehabt, nach diesen 2 Wochen steht sie wieder auf und macht weiter.
Es kann ein bisschen widersprüchlich wirken, aber schlussendlich ist es dann auch verständlich, weil man will sich das vielleicht auch nicht zugestehen. Jetzt Katharina Sigrist vom Juristischen Beraterdienst vom Beobachter. Wir haben da einen Chef, der sich die Jasmin Helbling gegenüber nicht will äußern, was man ja noch verstehen kann, wenn so ein Verfahren noch am Laufen ist. Aber vorher muss er sich dazu äußern, wenn eine Angestellte das Gespräch sucht? Gibt es da irgendeine Rechtslage dazu, dass er das müsste?
Ja, also es gibt eine Rechtslage. Jeder Arbeitgeber trifft Fürsorgepflicht und das bedeutet, dass er die, also ein bisschen komisch gesagt, physische und psychische Unversehrtheit von der Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer muss gewährleisten und dazu gehört, dass man sich so die Begehren oder Fragen irgendwie annimmt.
Mhm.
Also wenn er etwas gewusst hätte davon, dann hätte er sicher müssen einschreiten und es möglich machen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Und jetzt laut Sina Jöhl, hat er davon gewusst?
Ja, sie sagt ja. Er sagt nein, wobei er dann später so im Verlauf des Verfahrens gibt er es dann schon zu, dass es ein Gespräch gegeben hat. aber er sieht sich einfach nicht in der Verantwortung. Mhm. Er hat zum Beispiel auch gesagt, eben als Küchenchefin hat sie ja Pläne gemacht, Arbeitspläne, und wenn sie so viel Stress hat und so viel zu tun hat, dann sei sie selber verantwortlich, dann hätte sie das halt müssen besser organisieren.
Mhm. Gut, also er schiebt die Verantwortung quasi wieder zurück. Wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, sie war dann eben krank geschrieben und ist kaum ist sie im Bett gelegen, ist sie nicht mehr aufgekommen. Hat sie gesagt, sie hat das noch nie erlebt. Sie hat wirklich keinen Sinn mehr gesehen, dem, was sie macht, auch im Leben. Sie hat nicht mal mehr in die Küche stehen, also daheim ihre eigene Küche, hat viel gebrüllt und hat dann irgendwann gemerkt, dass der einzige Ausweg ist, zu künden. Sie hat das aus der Krankenhaus noch gemacht, aus der Krankschreibung, das hätte sie nicht müssen, oder?
Also hätte sie nicht müssen, nein. Also wenn man krank ist, darf einem nicht gekündet werden von der Arbeitgeberin. Es gibt einem einen gewissen Schutz, auch um ein bisschen Plan und Perspektive haben. Aber selber, wenn man krank ist, kann man natürlich. Ich würde das jetzt auch nicht einfach jemandem raten, aber da hat sie offenbar für sich das so entschieden gehabt.
Ja, sie hat einfach gesagt, dass sie psychisch mega entlastet. Also einfach zu wissen, ich muss nicht mehr dort hin. Und es hat dann im ersten Moment hat sie auch erleichtert, aber besser gegangen ist sie dann gleich nicht wirklich. Also sie ist bis Ende Jahr noch krank geschrieben worden. Ist also wirklich im Loch gewesen. Und geholfen hat dann sicher auch nicht, dass sie im September realisiert hat, dass sie zwar den letzten Monatslohn bekommen hat, der für den August, aber dafür die offenen Leistungen nicht gezahlt worden sind. Also das sind 102 Überstunden, 5 Ruhetage, 14 Ferientage und 2 Viertage, die sie noch zu gut hatte. Und auch da ist sie wieder auf ihren Chef oder Ex-Chef zugegangen, hat ihn darauf angesprochen, aber er hat nichts wissen wollen.
An wen haben Sie sich dann gewendet mit dem Problem?
Es gibt eine Kontrollstelle für den Landesgesamtarbeitsvertrag, heisst die LGAF, also von der Gastro-Szene. Und dort, die schauen eigentlich beide Seiten an. Also da kann sie ihre Stundenblätter einreichen, ihr Ex-Chef kann das machen und dann wird das verglichen und geprüft. Die haben ihre Forderungen bestätigt und es ist sogar noch etwas dazugekommen. Und zwar hat sie auf Ende August gekündigt. Und die Taggeldversicherung greift aber erst am 24. September. Und in dieser Übergangszeit hat der Arbeitgeber noch 88% vom Bruttolohn müssen zahlen. Das ist scheint recht außergewöhnlich, habe ich beim Recherchieren gemerkt. Also eben in der Gastro, in anderen Branchen ist das glaube ich, nicht so.
Dass man über das Ende vom Arbeitsvertrag aus noch muss zahlen, meinst.
Genau, ja.
Ja, das kommt darauf an, auf die allgemeinen Versicherungsbedingungen vom Versicherer. Also du und ich, Jasmin, glaube ich, kommen nicht mehr über, so viel ich weiss. Also sehr häufig ist es so, dass es endet mit Ende vom Arbeitsvertrag.
Und bei ihr war es eben nicht so gewesen und insgesamt hat das 14'000 Franken ausgemacht, was für eine junge Gastronomin viel ist.
Eben. Und wie reagiert jetzt wieder der Bruno Odermatt darauf?
Der hat von dem nichts wissen. Also der hat das auch abgestritten, dass es so ist und hat dann irgendwann einen Zahlungsbefehl bekommen und hat Rechtsvorschlag erhoben. Ja, und so ist das vor eine Schlichtung gestellt gegangen.
Also so ein Rechtsvorschlag, Katharina?
Wenn man jemanden betreibt und die Gegenseite die Forderung bestreitet, kann sie einen Rechtsvorschlag erheben. Das bedeutet nur, dass die Betreibung stillsteht. Und wenn man dann weitermachen als Gläubiger, dann muss man vor Gericht gehen. Und das hat Sina Jöll gemacht. Sie ist zu der Schlichtungsbehörde, der Friedensrichterin. Das ist die erste Instanz, wo man so eine Klage einleiten kann.
Ja, und was passiert denn jetzt dann?
Dort hat sie sogar einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie hat gesagt, sie wäre mit der Hälfte vom geschuldeten Betrag zufrieden, also rund 7'000 Franken, einfach, dass es aufhört. Zu einer Einigung ist es aber nicht gekommen, darum hat sie sich eine Anwältin gesucht und auch die hat nochmal versucht, durch Gespräche oder durch irgendeinen Kompromiss weiterzukommen, aber der Bruno Odermatt hat sich quergestellt und darum haben sie dann im Juli 2023 Klage eingereicht. Ja, und dann ist es zu einem juristischen Ping-Pong gekommen, also alle die Dokumente, die ich gelesen habe, da sind ganz viele Briefe hin und her gegangen, wo man Vorwürfe erhoben hat und bestritten hat und beide haben sich gewehrt oder gegenseitig angegriffen. Und vielleicht, um noch Bruno Odermatt seine wichtigsten Argumente zu nennen, ein paar habe ich schon genannt, Er sagt einfach immer wieder, er hätte nicht gewusst, dass es so schlimm gestanden ist um die Gesundheit von der Sina Jöhl. Und vor allem ist er überzeugt, dass er kein Geld schuldet. Also er stellt sich immer noch auf den Standpunkt, dass er für den September keinen Lohn muss zahlen, obwohl das nachweislich falsch ist. Und er sagt auch, dass alle die Überstunden, von denen sie redet, dass er die gar nicht angeordnet hat.
Mhm.
Also sie hätte die quasi gar nicht machen dürfen. Sie sei selber verantwortlich für die Überlastung, wie schon gesagt. Hätte die Stundenblätter ungenau ausgefüllt. Er sagt auch, dass die Arbeit im Homeoffice, die sie aufgeschrieben hat, dass die nicht zählt, weil sie schafft ja schließlich in einem Restaurant. Ja, dort erwidert sie, dass sie natürlich Büroarbeit hat können heimnehmen.
Mhm.
Aber es war so ein rechts Hin und Her gewesen und ja, wo sich ein rechts Willi gezogen hat.
Der Fall ist vor Gericht und ist immer noch nicht abgeschlossen. Hat denn Sina Jöhl noch irgendwie Hoffnung nach dem ganzen Ping-Pong, dem Hin und Her?
Es hat noch eine Anhörung gegeben im Juni 2024, wo die beiden eigentlich geladen gewesen wären. Dort ist der Ex-Chef aber nicht mal auftaucht. Er hat dann, das ist auch in den Akten drin, hat ein Selfie von sich gepostet auf seinem WhatsApp-Status, eigentlich ein paar Minuten, nachdem die Verhandlung angefangen hat, wo ihn so in der Sonne zeigt, beim Sonnenle mit aufgeknöpftem Hemd. Und sein Anwalt hat ihn dann entschuldigt, er hätte den Termin verschwitzt. Ja, und die Verhandlung hat trotzdem stattgefunden und dort sind die Forderungen wieder bestätigt worden von der Sina Jöhl, also 14.560 Franken, die sie bekommen sollte, plus 6.500 Franken für Anwalts- und Gerichtskosten. Es war aber nicht abgeschlossen gewesen, weil er hat eine Berufung eingelegt hat. Und ja, er war natürlich inhaltlich nicht einverstanden gewesen, hat dann aber auch plötzlich gefunden, die Fristen vom Gericht seien unfair festgelegt gewesen, es seien Aspekte vernachlässigt worden, es sei zu wenig präzise und ja, jetzt geht der Fall noch ans Obergericht.
Hm. Also das heisst, es zieht sich immer noch hin. Vielleicht müssen wir dann mal eine Nachfolge-Episode aufnehmen, um mal zu schauen, wenn der Fall aufgeklärt ist. Jedenfalls noch als Letztes, was aus dem Gesagten kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht in der Gastronomie, in dieser Gastrobranche öfters mal so etwas passiert? Oder ist das jetzt ein Einzelfall?
Es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe das versucht herauszufinden. Also die LGAF-Kontrollstelle, die haben mir gesagt, dass wenn es Konflikte gibt, dass es meistens wegen Lohn ist.
Mhm.
Und dass das auch die häufigsten Klaggründe sind. Die kommen aber natürlich auch nicht immer mit, wenn es so Klagen gibt. Und auch die Arbeitnehmerorganisation Hotel und Gastro Union, heisst die, hat bestätigt, dass es eigentlich immer um Geld geht. Und in gewissen Fällen sagen aber Beiträge so klein, dass es sich aus der Sicht der Betroffenen fast nicht lohnt, vor Gericht zu gehen. Also natürlich haben die immer das Recht, sich zu wehren und sollten das auch machen, aber auch Sina Jöhl hat mir gesagt, sie hätte Kolleginnen und Kollegen von früher, die auch gefunden haben, hey, bevor ich mir da jetzt eine Anwältin nehme, lasse ich es halt einfach sein.
Geht es auch ein bisschen um Präzision von dem, was eigentlich die Arbeitsaufgabe ist? Weil man hat das Gefühl, er redet sich darauf aus, dass ganz viele von diesen Aufgaben gar nicht ihre gewesen sind. Dass er das nie den Auftrag gegeben hat, Überstunden zu machen, dass sie nicht ins Homeoffice sollte. Liegt es auch so etwas vielleicht?
Ja, ich meine, er spielt sicher damit, dass sie als Klägerin ja alles muss beweisen, was sie behauptet, oder? Und wenn man dann einfach das nicht kann, dann hat man das Risiko als Kläger oder als Klägerin und auf das spielt er natürlich.
Und er spielt auch auf Zeit, hat sie das Gefühl. Weil das zieht sich jetzt schon recht lang, aber jetzt geht es noch vor Obergericht und bei ihr ist es halt einfach finanziell schwierig, weil sie hat eine Anwältin, die jetzt, glaube ich, insgesamt auch schon 14.000 Franken kostet. Und auch wenn sie Geld bekommt, auch wenn sie den Fall gewinnt, das wird nur ein Bruchteil sein. Also finanziell lohnt es sich nicht für sie. Und sie hat das Gefühl, er versucht einfach, dass sie irgendwann aufgibt.
Gut, es wird sich vermutlich noch hinziehen, Jasmin. Aber wie geht es ihr denn heute?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, bezogen auf was. Also, eigentlich privat geht es ihr sehr gut. Aber sie ist Mutter seit dem November, ist sehr glücklich mit ihrer Tochter, ist jetzt eh im Mutterschaftsurlaub, will aber irgendwann wieder einsteigen im Beruf. Sie hat den Fall halt einfach im Hinterkopf.
Mhm.
Das kommt irgendwann wieder, dann muss sie gewappnet sein und Das ist natürlich anstrengend.
Der Fall, ein Podcast von Beobachter Produktion, Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 17. Januar 2025. Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.